Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Aluhütchenspieler und Allgemeinplätzchenbäcker, das Magazin für Wahrheitsfindung mit mir, Reinhard, und mit Carsten. Hallo Carsten.
Was für eine Zeit, um im Leben zu stehen, durchs Leben zu gehen, hat Grimm 104 gesungen. Und das ist auch eine verrückte Zeit, in der wir uns befinden. Alles geht drunter und drüber, wir sind Getriebene, wir wollen verstehen und es ist eine verwirrende Zeit.
Wir müssen vieles einordnen, deswegen hilft es uns auch selber, dieses Magazin nicht nur zu moderieren, sondern durch die Recherche und durch die Interviews, durch die Gespräche, die wir führen, lernen wir auch selbst sehr viel. Das geht ja, glaube ich, auch so.
Lernen wir zu verstehen, wie Menschen fühlen und dass man mit Bildung keine Meinung direkt beeinflussen kann. Und wie Diana Lehmann gesagt hat, man kann eine Einstellung nicht wegbilden. Also einfach durch Information, durch Bildung, durch Argumente kann man Gefühle und Meinungen nicht so richtig wegbilden. Das ist, glaube ich, ein großer Irrtum.
Das war eine Erkenntnis bei unserem Gespräch mit Diana Lehmann, vor kurzem SPD-Landtagsabgeordnete, noch SPD-Landtagsabgeordnete, muss man sagen. Und so sammelt sich das alles. Und auch in der folgenden Stunde werden wir verschiedene Erkenntnisgewinne ihr da draußen auch haben. Wir werden unter anderem eine kleine Reportage hören über ein Seminar, welches in Gotha stattgefunden haben. Wie gehe ich mit Verschwörungen um, mit jungen Menschen, die da ein wenig sensibilisiert wurden? Weil das, Carsten, ist für uns ja auch ein großes Thema. Da sind wir wieder dabei, Medienbildung. Aber die Medienbildung eben angemessen, das ist nicht so belehrend und von oben herab, da fängt ja schon wieder an.
Ne? Ja, das ist die moralische Überlegenheit und die sind ein bisschen blöd und wir müssen denen nur die richtigen Argumente geben, dann läuft es schon. Und wie schwer das ist, das merkt man und spürt man, wenn man in der Magdeburger Allee unterwegs ist. Und das ist ja ehrlich gesagt unsere Lieblingsallee, oder?
Das ist unsere Lieblingsallee, da gehen wir immer auf und ab und da werden wir auch in dieser Ausgabe eine kleine Umfrage hören, wenn wir noch genauer darauf eingehen, wie wir da auch strategisch vorgegangen sind. Da wird es Interviewausschnitte geben von den Gesprächen, die wir in den letzten 3 Monaten geführt haben, so ganz kleine Schnipsel, wo man auch noch mal ein bisschen etwas lernen kann. Jetzt gibt es erstmal Musik und die hast du ausgesucht.
Ja, Suno Mario Brother von der EP Die Schere.
Ich bin gegen die Regierung, ich bin der Heizer der affektiven Polarisierung, meine Dampflok ist ein Rambock, mein Traktor ein Schlagstock. Die Einigung steht aus dem Maul, der Klassenkompromiss ist faul. Max, der schlesische Weber, schlägt euch tot mit Wagenheber. Oben trifft uns herrscht die Rhetorik der Reaktion, ein Reaktionär ohne Unterton, ein Kommunitarist vom alten Schlag, die Kosmopoliten schlafen im Sarg. Du hältst dein Handy wie ein Buch, du hältst die Klappe, stummer Fluch, hast dich schon lange abgefunden, der Hamster auf dem Rad dreht seine Runden. Oh! Stumm zu sein, ich steck die Mistgabel ins Getriebe rein, ich piss die Fackel im Stehen aus und schmeiß ein Sack Mais ins brennende Haus. Freitags flimmert in der Glut, in der Arena spritzt das Blut. Verteilungskampf ist nie banal, Brot und Spiele könnt nicht mal.
Wenn es etwas gibt, was wir gerne machen, Carsten, wir machen viele Dinge gerne, wir reden gerne hier am Mikrofon, aber wir machen auch zu zweit ganz gerne Umfragen. Das ist ja immer sowas, wo man sich selber ein bisschen scheut, auf Menschen zugehen, obwohl wir schon so lange Radio machen, ist das ja immer so eine innere Abwehrhaltung. Aber wir wollen ja auch rauskriegen, wie die Menschen ticken, auch in Bezug auf Wie informieren Sie sich? Glauben Sie an Verschwörungstheorien? Und die Schwierigkeit, Carsten, ist ja, wenn wir diese Umfragen machen, können wir ja schlecht fragen, glauben Sie an Verschwörungstheorien, weil das dann schon wieder so von oben herab eigentlich ist.
Ja, da würde jeder natürlich sagen, nee, es ist eben keine Verschwörung. Ich habe die und die Auffassung. Umso schwieriger ist es. Einfach ist es, wenn man ins Gespräch kommt, die Leute anspricht und auch zuhört. Und dann kommen diese Überraschungsgeschichten, wie mit diesem AfD-Anhänger, der da die Sachen abgekratzt hat in der Magdeburger Allee, der sich auf ein Gespräch eingelassen hat. Oder überraschende Dinge. Und wenn man mal ein offenes Ohr hat, geht's auch. Dann fangen die Leute auch an zu plaudern.
Und das werden wir gleich hören. So ging es auch. Und du hast die schöne Idee gehabt, einfach mit einer ganz einfachen Frage nämlich auch mal ins Feld zu gehen. Was bedeutet für Sie Freiheit oder auch Meinungsfreiheit? Und dann merkt man, dass die Leute dann wirklich reden wollen. Und wir beginnen mit dem AfD-Anhänger, auch engagiert in der AfD, der erstmal erzählt, wie er selber debattiert mit Menschen, die nicht seiner politischen Gesinnung angehören.
Ich habe auch einen guten Freund, der ist politisch nicht so eingestellt wie ich, aber wir können doch in einer entspannten und ruhigen Atmosphäre die Themen auseinandernehmen. Aber wirklich alles, also von der Masseneinwanderung über Klima, über den Ukraine-Krieg und. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber deswegen kommen wir uns nicht ins Gehege und sind nach wie vor beste Freunde. Oftmals ist eine sachliche Diskussion nicht möglich. Ich schließe mich da auch nicht aus, weil ich lebe in meiner Blase. Das politische Gegenüber lebt in einer anderen Blase. Nehmen wir einfach mal das Thema Corona. Hatte ich gestern auf Facebook eine Diskussion. Der Mensch denkt immer noch, dass die Impfung gesund und hilfreich war. Ich gehe davon aus, dass die Erkenntnisse nun mittlerweile überall so durchgeschlagen haben, dass man sich davon lösen sollte, von dieser Erkenntnis. Für mich ist es ein sehr schädliches Mittel gewesen. Der MDR hat mal eine sehr...
Für dich persönlich?
Für die, die sich haben impfen lassen, ja. Der MDR hatte mal eine sehr kritische Sendung, die kam abends gegen 12 über ein Impfopfer. Und die Macher dieser Sendung haben dann beruflich großen Ärger bekommen. Und da denke ich, dass in unserem Land doch einiges schief läuft. Jeder sollte seine Meinung offen sagen können. Natürlich im dementsprechenden Rahmen, ohne Beleidigungen, ohne verbotene Sachen. Aber mit der Meinungsfreiheit, finde ich, ist das nicht mehr so richtig abgedeckt hier im Ländle.
Das würde mich mal interessieren, weil Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Ja. Das war ja Errungenschaft nach 89. Wie kommen Sie jetzt drauf, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist hier in Deutschland?
Ich hatte es ja gerade erwähnt, der MDR, da waren zwei Kolleginnen, die haben diese kritische Sendung gemacht und die haben dann beruflich Ärger bekommen. Und es ist heutzutage leider so, es gibt Beispiele, das weiß ich aus dem nahen Umfeld, wenn Leute unserer Partei was spenden und dann die Spendenquittung einreichen, dann könnte es sein, dass dann schon mal eine Tiefenprüfung in der Firma vorgenommen wird. Das sind nur kleine Beispiele. Aber es sind viele Beispiele, die es gibt.
Pardon, Radio Frei. Wir haben eine ganz banale Frage, scheinbar banale. Was für Sie Freiheit bedeutet?
Kein Kommentar.
Auch kein Kommentar sagen zu dürfen?
Ja, selbstverständlich.
Kein Vertrauen in Medien oder womit hat das zu tun?
Auch. Zu viel Laberei und dummes Gelaber von Politik und Wirtschaft. Deswegen muss ich mich mit sowas nicht mehr auseinandersetzen.
Hier wirklich jetzt weiter, deswegen nur umgedreht die Frage, wie informieren Sie sich dann?
Ja, durch die Medien, selbstverständlich.
Also doch, und welche Medien?
Zeitungen, Internet, Fernsehen, was alles gibt. Und persönliche Gespräche mit schlaueren Menschen als mit denen, die mir das da schriftlich geben.
Was meinen Sie mit schlauen Menschen? Also Journalisten, ja, sind für die nicht schlau, oder?
Weil so viel Quatsch und Unsinn in den Zeitungen steht, dass man sich nur mal den Kopf fasst, wie man so blöd sein kann, um solche Meinung zu vertreten.
Aber was meinen Sie, nehmen Sie mal ein Beispiel, also was ist für Sie da blöd?
Wir brauchen bloß einen Ukraine-Krieg nehmen. Dann Asylanten, ist da alles nur noch Chaos und Idiotie. Jeder ist der Meinung, seine Meinung ist die einzige, ist die richtige. Und wenn sie noch so blöd ist, andere Meinungen werden nicht akzeptiert. Und da muss ich mich doch nicht über Demokratie oder Freiheit aufregen.
Das ist ja interessant. Sie sagen, andere Meinungen werden nicht akzeptiert. Woher haben Sie das Gefühl, dass Ihnen niemand zuhört? Oder,
Das hat nichts mit Zuhören zu tun. Wenn Sie brauchen doch bloß mal ein Fernsehapparat anmachen. Das sind ständig irgendwelche Foren und Diskussionen von immer den gleichen Personen, von denen man weiß, dass sie teilweise Luft im Gehirn haben. So, und das soll ich mir ständig anhören. Das macht mich doch verrückt und krank. Wisst ihr, ich bilde mir ein, ich bin nicht dumm. Und wenn ich mir ständig von so intelligenten Leuten sagen lassen soll, dass ich da dumm bin, obwohl ich vielleicht recht habe. Nee, also das geht nicht.
Das heißt, Sie haben so dieses Gefühl, dass Sie so herablassend sind und die Leute nicht ernst nehmen? Oder was haben Sie für ein Gefühl?
Wer nimmt ihn noch ernst? Sie brauchen doch bloß mal schauen, was die Leute sich persönlich selbst für ein Leben können und was die anderen predigen. Die reden von Fleiß, Arbeit und jeder soll sich einsetzen, gestalten. Und was machen sie selber?
Sie, die Politiker und Politikerinnen, wie meinen Sie?
Ich rede jetzt von denen. Klar, mit normalen Menschen auf der Straße trifft das ja nicht zu. Wissen Sie, ich bin nicht selber Jahrzehnte in der Welt rumgereist, um mir dann von Deppen sagen zu lassen, was richtig ist. Das geht mir zu weit.
Pardon, Radio Frei. Nur eine ganz kurze, einfache Frage. Und zwar, was für Sie Freiheit bedeutet? Weil das überall immer als Begriff auftaucht.
Freiheit bedeutet für mich, sagen zu können, was ich möchte, denken zu können, was ich möchte und leben zu können, wie ich möchte.
Und leben Sie das auch jetzt in dieser Gesellschaft?
Ja, eigentlich schon, ja. Ich kann ja sagen, was ich möchte, machen, was ich möchte. Genau.
Pardon, Radio Frei aus Erfurt, Stadtradio. Wir wollten nur mal wissen, eine scheinbar banale Frage, was für euch Freiheit bedeutet oder auch Meinungsfreiheit?
Oh, Meinungsfreiheit ist ja jetzt nicht mehr so gewünscht in Deutschland. Also sagen wir mal so, wenn man ja wirklich seine Meinung sagt, so wie es ist, dann wird man ja dann immer gleich halt so ein bisschen diskriminiert für seine Meinung oder so. Also,
und aber jetzt sagen Sie auch gerade Ihre Meinung, es geht ja.
Ja, zu Ihnen kann man das sagen, aber wenn man das jetzt halt so öffentlich oder offenkundig machen würde, dann eher wahrscheinlich würde man da eher auf Unverständnis stoßen heutzutage.
Haben Sie das schon mal so erlebt, wirklich, dass Sie mal...
Ja, öfters.
Können Sie das ein Beispiel nennen?
Schon alleine nur auf dem Anger, wenn es darum geht, dass es irgendwie wegen Kindern oder sonstiges, dass da, wenn man halt versucht, seine Erziehung durchzusetzen, dass da gleich reingesetzt wird oder sonstiges oder ja...
Was müsste sich ändern, damit Sie wieder ein besseres Gefühl haben?
Ja, also wenn man jetzt halt wirklich mal Butter bei die Fische macht, dass unsere Gesellschaft sich wieder zu unserer Gesellschaft wird und nicht zu einer Gesellschaft von anderen Kulturen. Weil ich glaube, das ist das Hauptproblem, was jetzt momentan eigentlich besteht.
Radio Frei.
Sowas wie die Erde ist eine Scheibe oder 9/11 war ein Inside-Job. Oder dass das Impfen dazu da war, um uns zu chippen.
Wie verfolgst du die gesamte Medienwelt letztlich?
Naja, wenn mir sowas schon ein bisschen komisch vorkommt, dann versuche ich einfach nochmal über Quellen, die meines Erachtens nach seriös sind, herauszufinden, ob ich da noch was dazu zu dem Thema finden kann. Und ansonsten kann man da nicht viel weitermachen, sage ich mal.
96,2. Turn on.
Wie gehen wir mit den Medien richtig um? Wie erkenne ich richtige Nachrichten von sogenannten Fake News? Das ist auch Thema immer wieder von Seminaren, die angeboten werden. Unter anderem gab und gibt es in Gotha Seminare zum Thema "Den Hut setze ich mir nicht auf", auch Teil unseres Projekts, wo wir eben mit jungen Menschen ins Gespräch kommen. Und ich habe mal einen dieser Seminare beigewohnt und habe zugeschaut, wie 11 Teilnehmende 2 Tage lang sich haben informiert und welche Erkenntnisse sie gewonnen haben. Und diese Reportage hört ihr jetzt.
Wir haben ja die Eigenschaften von Verschwörungstheorien. Und so.
Die sind hinten, die bin ich schon. Das ist ja nicht mehr da.
Ich zeige dir das gleich.
Und ich bin heute mal rausgegangen unter Menschen außerhalb von Erfurt in Gotha, Mehrgenerationenhaus. Denn da finden Projekttage zum Thema "Den Hut setze ich mir nicht auf" statt. Gegen Verschwörungsdenken im familiären Umfeld, so der Untertitel. Und diese Projekttage gehen 2 Tage. Wir von Radio Frei haben das ja größer angelegt, mehrstufig. Es gibt auch andere Radiosendungen und wir wollen heute mal so ein bisschen Probe auf das Exempel machen. Wie funktioniert das? Wie kommt man überhaupt ran an Verschwörungstheorien? Und wie gelingt es uns vielleicht, dass Leute auch darüber reden. Und ich lausche heute einfach mal entspannt hinein, was die beiden Referenten Roman und Tillmann so erzählen, aber auch die Teilnehmenden, die hier so langsam eintreffen.
Guten Morgen, ich bin der Reinhard.
Das wissen die auch schon, macht so ein bisschen Aufnahmen das ganze Mal.
Okay, noch ein paar extra Aufnahmen.
Ja. Dass man so ein bisschen so einen Eindruck mal bekommt, weil es ja okay, das Projekt selber mal ein bisschen begleitet.
Ja, macht Spaß, echt.
Roman, was passiert heute am zweiten Tag? Ihr habt euch ja schon ein bisschen vorbereitet, Umfragen gestern gemacht am ersten Tag. Was passiert heute konkret?
Naja, gestern ging es ja direkt um Demokratie und Medien, um Mediensysteme, dann selbst Medien machen, also die Umfrage erstellen. Heute versuchen wir, die Verbindung zu knüpfen von Medien zu Fake News, also die Hausaufgabe war, alle mal sollen mal Nachrichten sich heute anschauen oder lesen oder hören und gucken dann über Fake News den Weg zu finden zu Verschwörungstheorien.
Warum kann ich das glauben, was mir jemand erzählt? Das kann auch was mit Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu tun haben. Ne? Meine ganzen Freunde erzählen das. Wenn ich jetzt sage, das stimmt nicht, gehöre ich nicht mehr zur Gruppe.
Welche Verschwörungserzählungen sind dir so vertraut? Was sind für dich die gängigsten?
Gängigste wäre jetzt für mich halt 9-11, was noch so die meisten so im Kopf halt auf jeden Fall halt ist. Dass es halt alles geplant war halt und dass die Gebäude gesprengt worden sind zum Beispiel halt. Dann halt auf jeden Fall Corona halt, dass halt die Leute gechippt werden halt. Oder da gibt es ja immer so viele Theorien halt, was das angeht halt, da ich selber halt sehr informiert, eigentlich nicht informiert bin, aber ich auch eigentlich Lust habe an Verschwörungstheorien halt, aber eher auf der lustigen Ebene halt. Es ist aber heutzutage so schwierig geworden halt, sich überhaupt in das Thema reinzuversetzen, weil ja, man wird gesagt, der ganze Browser oder sonstigen Kram halt so infiziert damit halt wird, dass du dann selber deinen normalen Nachrichten gar nicht mehr trauen kannst, weil dann einfach alles so durchsetzt ist halt, weil die Algorithmen halt so aufgebaut sind, dass sie dann halt eigentlich nur noch halt das, was du sehen willst, halt geben halt, aber nicht, was die Wahrheit halt ist.
Also Corona war ein ganz großes Thema für mich so, also die ganzen Corona-Leugnungen und so und dass das alles gar nicht existiert und so. Und ja, ich habe mich da sehr mit meinen Eltern beschäftigt auch, weil die auch so waren so, ja, es ist wie eine Krippe, sage ich jetzt mal, haben die das genannt, aber die Regierung oder die Politik, die hat halt Geld gebraucht und hat halt die ganzen Masken, die ganzen Tests und so gebraucht und so und auch gekauft und wollten den Menschen, sage ich jetzt mal, Angst machen damit. Und ja, deswegen, also das war so eine Verschwörung für mich. Und sonst bin ich eigentlich gar nicht in diesem politischen Thema mit drin, sondern ich merke es dann eher so unter Freunden so. Zum Beispiel, ja, die sehen jetzt nicht mehr zusammen oder so. Stimmt das jetzt wirklich? Also ich bin dann auch so in dem jugendlichen Alter, sage ich jetzt mal so.
Was glaubst du, warum Verschwörungserzählungen bei einigen Menschen zu verfallen? Das empfindet ja jeder anders.
Ich denke, es sind halt einfach Themen, die viele sehr stark bewegen, die manchen halt auch ans Herz gehen, die sehr emotional treffen. Und dann wird halt viel durch diese vermeintlichen Fakten und diese ganze Geschichte, die darum gesponnen wird, wird das den Leuten halt einfach glaubwürdig verkauft. Und durch unseres heutiges Zeitalter von Social Media kann man halt auch ganz leicht da einfach Quellen einbauen, die echt wirken, aber es nicht unbedingt sind.
Ist dir schon mal passiert in deinem Umfeld, das ist ja auch Thema dieses Projekttages, das wird Thema sein, dass in deinem Umfeld Verschwörungen erzählt wurden und du irgendwie darauf reagieren musstest?
Also meine Oma ist da ganz strikt dahinter. Also die hat sich darüber richtig aufgeregt und hat halt dann Sachen erzählt, die soweit erzählt wurden. Hat sie dann halt sich angenommen, hat das geglaubt und hat das dann halt weitererzählt. Und irgendwann kamen die dann halt zu mir und dann habe ich halt gesagt, dass das eben nicht so ist. Es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt alle danach hier alle sterbt, gell? Sehen wir doch dann in ein paar Jahren, wenn Corona vorbei ist, ob ihr dann alle tot seid oder nicht. Und jetzt sehen wir es ja im Endeffekt, sie lebt doch.
Und ist Oma jetzt überzeugt oder bleibt sie weiter kritisch und anfällig für Verschwörungstheorien und Verschwörungserzählungen?
Die ist aber doch dafür.
Das war zum Thema Glauben.
Nehmen wir jetzt Tillmann, einer der Referenten. Und ihr habt ja verschiedene Methodiken, sage ich mal, um so ein bisschen das Thema Verschwörungserzählung nahezubringen. Eben ging es darum, dass die Teilnehmenden sich zwei Geschichten gegenseitig erzählen sollten. Eine wahre, eine unwahre. Was steckt da hinter dieser Idee?
Also das geht jetzt gar nicht so sehr um die Geschichten, die wollen wir auch gar nicht hören, also auch wenn, das sind ja teilweise auch einfach private Sachen und so. Es geht um die Lügenstrategien von der falschen Geschichte, also wie gehe ich da ran, wie verpacke ich das, damit die Leute mir das glauben.
Wie würdest du es denn selber machen oder wie beantwortest du es dann als Strategie?
Das kommt immer darauf an, wem man das erzählt. So, entweder hast du halt Leute, die kennen dich schon und dann kannst du entweder irgendwas nehmen, was jetzt so einen wahren Kern hat und da irgendwas drumherum spinnen. Oder du nimmst halt so eine abstruse Wahrheit, um die Lüge glaubhafter dastehen zu lassen.
Du hast eben wirklich eine völlig berechtigte Frage gestellt, und zwar, was ist wahr, was ist unwahr? Wie kann ich das erkennen? Wie machst du es denn für dich selber? Also das ist ja wirklich schwierig.
Ja, also ich gucke halt immer auch auf die Körpersprachen, wie man das so erzählt. Also ich merke schon, wenn jemand, sage ich jetzt mal, lügt, so an der Körpersprache, wie er redet, ob er stottert oder so. Und ob er irgendwie dann nervös ist, ob er mit seinen Händen irgendwas macht oder so. Also ich denke, man kann das schon herausfinden, aber es gibt auch gute Lügner. Und da weiß man halt, sag ich jetzt mal, nie so, ja, erzählt er mir jetzt die Wahrheit oder nicht. So, und deswegen gibt's halt auch, bin ich oft mit meinen Freunden unterwegs und frage die dann halt auch mal, ja, meinst du, das ist jetzt wahr, was der gesagt hat? Weil jeder Mensch hat ja so seine eigene Meinung, wie er das jetzt aufnimmt, sage ich jetzt mal.
Eben habt ihr ein Spiel gemacht, und zwar war die Aufgabe, dass ihr euch gegenseitig zwei Geschichten erzählen solltet und eine wahre und eine unwahre. Erstmal die Frage, hast du die wahre und die unwahre erkannt?
Ja, ich habe die wahre und die unwahre erkannt. Ich habe das daher erkannt, weil das für mich nicht so viel Sinn gemacht hat, was sie mir da bei der falschen Geschichte erzählt hat. Das hat für mich keinen Sinn ergeben, und deswegen habe ich halt so gesagt, so ja, nee, die ist falsch, die macht keinen Sinn für mich. Ich habe da jetzt den Sinn an der Frage oder an der Geschichte nicht verstanden. Deswegen war die andere für mich mehr richtig.
Und wie bist du selber strategisch vorgegangen, als du deine wahre und unwahre Geschichte erzählt hast? Also wie hast du deine unwahre Geschichte aufgebaut?
Meine unwahre Geschichte habe ich kürzer gehalten, sodass sie mehr fließender rauskam, aber sie war falsch. Also ich habe mir vorher die Gedanken gemacht, ja, wie erzähle ich jetzt die falsche? Und deswegen habe ich sie kürzer gehalten und auf jeden Fall habe ich sie fließender erzählt, weil das ist auch wichtig, weil hätte ich nur gestottert die ganze Zeit, hätte sie gewusst, ja, die erzählt mir gerade eine Lüge. Und, ja.
Bei der wahren Geschichte hast du dann gestottert?
Bei der wahren Geschichte habe ich mehr erzählt, aber ich habe mehr, sage ich jetzt mal, Details reingebracht, aber das ist da ja nicht so aufgefallen. Ich bin eine gute Lügnerin, ja.
Ich sitze alleine zu Hause am Rechner, in der Pandemie ist das ganz viel passiert, Leute haben zu Hause, werden mit Verschwörungen konfrontiert, sind damit allein, haben niemanden, mit dem sie reden können. Mhm. Aber in dieser Gruppe werden sie auf einmal anerkannt.
Ja. Ist dir denn schon mal so vorgekommen, dass du Verschwörungsdenken in deinem Umfeld irgendwie festgestellt hast und darauf reagieren musstest?
So explizit eigentlich nicht. Also eher so im weiteren Kreis, aber so im familiären Umfeld eigentlich nicht, zum Glück.
Was heißt im weiteren Kreis, Bekanntenkreis?
Genau, etwas weiter so. Also wirklich nur Bekannte, nicht Familie.
Das ist ja die Frage immer auch für mich, wie reagiere ich dann? Sage ich was, sage ich nichts? Wie war es bei dir?
Also ich habe tatsächlich schon was gesagt, aber die Leute haben da jetzt nicht so viel drauf gegeben. Also die waren da so in ihrer eigenen Blase, sage ich mal, und haben daran geglaubt. Und ich kenne die jetzt auch nicht so gut, dass ich sage, gut, die muss ich jetzt hier irgendwie zurechtweisen, in Anführungsstrichen. Genau.
Schlussfrage schon, ein bisschen die Gretchenfrage für uns alle hier auch. Es geht ja nicht um Verschwörungserzählungen, sondern auch um Fake News. Wie du Nachrichten konsumierst und wie du vielleicht auch so ausmachst, was könnte jetzt wahr sein und was nicht wahr? Was sollte ich vielleicht nochmal überprüfen, sagen wir mal so?
Also mir ist es wichtig, dass ich eben nicht nur eine Quelle sozusagen heranziehe, sondern immer mehrere Quellen konsumiere, weil eben, ja, auf eine Quelle kann man sich eben nicht verlassen. Deswegen achte ich schon darauf, auch dass das eben, sag ich jetzt mal, zuverlässige Quellen sind. Also ich gucke, okay, wer ist da jetzt, wer steckt dahinter, welches Impressum ist das? Genau, dass ich da eben, aber dann, wie gesagt, auch mehrere heranziehe.
Danke schon. War sehr interessant.
Und schwierig.
Über 20%.
Also wenn ich so ein Fazit insgesamt mal aus Seminaren, die wir bisher gegeben haben, ziehen kann, dann ist es so tatsächlich, wir schieben ja immer so Dummheit und Schuld auf junge Leute und die jüngeren Leute werden umso reflektierter sind sie gerade bei dem Thema. Das fällt mir immer wieder auf. Es war selbst in einem Jugendclub in Arnstadt schon, da waren, ich war 14 oder so, die haben gesagt, so was voll Dummes, das kann man darüber nachlesen, dass das nicht stimmt. Also irgendwie glaube ich, dass man Kompetenzen manchmal unterschätzt. Was hier total schön war, war, dass wir gar nicht wussten, auf was wir vorbereitet sind. Auch du hast ja selbst gesehen, wie unterschiedlich vom Alter die Menschen waren, auch wo sie herkommen und so. Und trotzdem war es so ein schönes Miteinander und auch aktives Mitmachen. Und dann am schönsten, das war was letztes Jahr auch schon mehr Generationenhaus, sind die Pausen, wo man beim Rauchen zusammensteht und auch dieses Seminar Teilnehmenden und Leitungsgrenzen wegfallen und man da cool ins Gespräch kommt. So. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ja.
Ich hab die Wahl. Ich bin in super Position. Wie Schrödingers Katze, tot und lebendig, Gosse und Rom. Ich hab den Durchblick, ich sehe die Kippfigur. Wie Wittgensteins Ente, irre und reversibel mit roter Schnur. Ich Aspektkind, ich bin ein Kriegskind. Gleichzeitig alles, ein und alles, nichts oder alles. Ich hab den Willen, zu wissen, was ich will. Wie Schopenhauers Hunde, ergeben und frei, demütig und still. Ich
ich hab den Willen. Gute Nacht, Freunde.
Bestenfalls ist es so, dass ihr am Ende dieser Sendung Aluhütchenspieler und Allgemeinplätzchenbäcker den ein oder anderen Aha-Effekt habt. Wir haben ihn auf jeden Fall durch unsere Gespräche allein, die Carsten und ich immer wieder führen, auch für diese Sendung oder für andere Sendungen. Und irgendwie hängt ja alles miteinander zusammen. Und wir hören hier nochmal einen kleinen Zusammenschnitt aus Gesprächen, die wir in den vergangenen Wochen geführt haben und auch ein älteres Gespräch. Unter anderem hören wir einen Ausschnitt jetzt gleich von einem Gespräch mit Jens Christian Wagner von der Gedenkstätte Buchenwald. Da geht es um Haltung und wie verhalte ich mich überhaupt, welche Rolle spielen soziale Medien. Wir hören einen älteren Ausschnitt, der ist schon 8 Jahre alt, vom Medienpädagogen Martin Geißler. Damals gab es ein Gespräch, welches Martin und Sophie geführt haben, und er erzählt nochmal, wie ist das überhaupt mit der Wirklichkeit? Wie konstruieren wir unsere Wirklichkeit? Wie bilden wir uns eine Meinung über Wirklichkeit? Klingt sehr theoretisch, ist aber auch interessant, da nochmal reinzuhören. Und wir hören den Journalisten Sebastian Haag, und der bestätigt uns nochmal, dass eigentlich alles im Grunde schon im Kindheitsalter anfängt mit der richtigen Medienbildung, ohne eben zu pädagogisch zu sein.
Also intervenieren, Haltung zeigen, und da ist tatsächlich noch viel Luft nach oben, weil häufig ist man zu bequem. Das ist natürlich auch anstrengend, in einen Konflikt zu gehen, gerade wenn es eine Familienfeier ist. Die will man ja nicht crashen. Aber wenn wir in einem demokratischen Staat leben wollen, in einer Gesellschaft, die alle Menschen achtet, dann müssen wir das tun. Das gehört dazu. Und Demokratie ist mühsam. Demokratie muss erstritten werden, aber gerade darum ist sie ja auch lebenswert.
Ist es denn so, dass immer so fließender Übergang, Stichwort auch Debattenkultur, müssen wir auch besser lernen zu argumentieren? Also wenn man dann in den Streit reingeht, dass man da einfach auch besser geschult sein muss?
Ja, natürlich. Argumentation ist ein ganz wichtiger Punkt, und das muss in den Schulen anfangen. Das wird ja auch gemacht in den Schulen. Das wird auch an Universitäten gemacht. Aber wir erleben auch eine Entwicklung, in dem Schulstoff in den Schulen, der zu lernende Stoff, immer mehr wird. In westlichen Bundesländern wurde G8 eingeführt statt G9, also 8 Jahre Gymnasium statt 9. Der zu lernende Stoff ist aber der gleiche geblieben, und da bleibt dann weniger Zeit für Debatten. Wir haben eine Verschulung. Wir haben auch an Universitäten mit dem Bologna-Prozess eine Verschulung gehabt. Und das, was Universitäten früher mal gewesen sind, freie Debattenräume, wo man sich argumentativ austauscht mit dem Ziel, gemeinsam zu einer Synthese zu kommen, im Austausch der besten Argumente, das hat tatsächlich nachgelassen. Und da müssen wir als Gesellschaft insgesamt lernen, erstens aufeinander, einander zuzuhören, und aber eben nicht nur zuhören, sondern argumentativ zu versuchen, den anderen mit besseren Argumenten zu überzeugen. Und vor allen Dingen müssen wir aber auch im digitalen Raum Präsenz zeigen, ob wir es wollen oder nicht. Es ist so, dass Wissensaneignung und Meinungsbildung heutzutage ja eher nicht mehr im analogen, sondern im digitalen Raum stattfindet. Insbesondere in Social Media und den entsprechenden Bubbles. Und wir kennen alles, was damit zusammenhängt. Meines Erachtens sind Social Media die Pest des 21. Jahrhunderts und auch ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir die politische Situation mit dem starken rechtsautoritärer Bewegungen haben. Das geht ganz stark auf die Digitalisierung zurück, aber die Lösung kann ja nicht sein, dass diejenigen, die demokratisch denken, diese Medien nicht nutzen und sagen, das ist pfui, da gehen wir raus. Nein, wir müssen genau dahin gehen, wo die autoritäre Rechte ihre Hetze vertreibt, und versuchen, der Hetze wissensbasierte, quellengestützte Informationen entgegenzusetzen, wohl wissend, dass die Logarithmen natürlich in den Social Media anders funktionieren. Logarithmen funktionieren so, dass der Krawall viral geht, und wir wollen dem Krawall ja keinen Gegenkrawall entgegensetzen.
Wie eigne ich mir Wirklichkeit, wie eigne ich mir Wissen eigentlich an? Im Konstruktivismus unterscheiden wir hier zwischen Realität und Wirklichkeit. Das heißt, die Realität ist die physisch vorfindbare Welt, und die Wirklichkeit ist der Teil der Welt, den ich mit meinen Sinnesorganen aufnehme. Und es gelingt mir nie ungefiltert. Das funktioniert nicht. Das heißt, selbst die Sachen, die wir unmittelbar wahrnehmen, also die Sachen, bei denen wir präsent sind, laufen durch unsere Sinnesorgane. Und das heißt aber auch, dass mein Gehirn als sinnesverarbeitendes Organ hier letzten Endes bestimmt, wie wie ich etwas filtere, wie ich etwas aufnehme. Und wenn wir jetzt natürlich davon dazwischen noch ein Medium schalten, dann heißt das letzten Endes, dass bestimmte Aspekte der Welt, an denen ich nicht unmittelbar teilgenommen habe, hier letzten Endes Bestandteil meines Alltags werden. Das war schon immer so. Das heißt, wir wissen, irgendwo in der Welt passiert etwas, beispielsweise, keine Ahnung, gibt es einen Krieg oder heiratet ein Königspaar oder was auch immer. Ich war nicht dabei, ich weiß es aber durch eben die Medienberichterstattung. Jetzt wird es ein bisschen risikoreich, nämlich wie bewerten wir das Ganze? Ist das jetzt alles so wahr und halten wir uns mit Details auf oder nehmen wir alleine das Faktum? Wenn ich höre, was weiß ich, da hat jemand geheiratet, dann muss ich zunächst mal glauben, okay, das stimmt. Wenn ich natürlich aber dann Details mitbekomme, und das haben wir in den letzten Jahrzehnten ja auch reichlich gehört, das gibt es Massenvernichtungswaffen im Irak. Und aufgrund dieser Behauptung entsteht dann plötzlich ein Krieg und dieser Krieg stellt sich nachher dann als falsche Begründung heraus. Dann sind das enorme Probleme. Und dann haben wir es natürlich hier mit einer Berichterstattung zu tun, die vielleicht bewusst, wahrscheinlich bewusst erfolgt und in die Irre führt. Tja, da brauchen wir jetzt den medienkompetenten Nutzer, der halt eben für sich versucht, verschiedenste Medien zu konsumieren, verschiedenste Blickwinkel einzunehmen und aus der Summe dieser Bestandteile eine Wirklichkeit zu generieren. Das Ganze sollte aber im Idealfall dialogisch verfahren. Das heißt also, ich muss mich austauschen mit anderen Menschen, die über denselben Punkt sich mit demselben Punkt beschäftigt haben und vielleicht dann irgendwann mal auch zu einer Erkenntnis gekommen sind. Und bedauerlicherweise passiert eben dieses Dialogische derzeit durch 160 Zeichennachrichten, durch Kurztextformen, durch Facebook. So ist kein wirklicher Dialog möglich. Das ist ein riesengroßes Problem und wir merken es auch an der aktuellen politischen Lage in Deutschland, dass man sich hier sehr, sehr gerne gegenseitig an den Hals springt, mit verkürzten Ansichten versucht zu unterhalten und das ist eigentlich von vornherein auf Konfrontation gebürstet. Da müssen wir ganz weit zurückgehen in die Kommunikationstheorien von Watzlawick und Schulz von Thun und uns anschauen, wie redet man eigentlich miteinander, wie hört man miteinander zu, wie informiert man sich und dann kann ich versuchen, aus den Impulsen eine Wahrheit zu generieren. Solange mir das nicht gelingt, ich in einen vernünftigen Dialog zu treten, solange empfehle ich, jede Wahrheit, die mir medial vermittelt wird, ähnlich aufzufassen wie die eines Märchens. Das heißt also, das Märchen erzählt mir zwar etwas, aber diese Botschaft selbst darf ich so nicht eins zu eins nehmen. Ich sollte nicht anfangen, Brotkrumen im Wald zu verstreuen, sondern ich sollte mir vielleicht Gedanken darüber machen, was ist der Hintergrund, die Hintergrundaussage des Ganzen. Das heißt also im Märchen ganz oft, wie bestehe ich, wie kann ich mich orientieren, wie kann ich ein Hindernis überwinden, etc. Dass das natürlich bei Tagesthemen und sonst irgendwas sehr schwer wird, ist gar keine Frage. Aber gerade dann, wenn ich sowas auf dieser Ebene wahrnehme, stelle ich mir vielleicht schon die Frage, warum haben wir da eine Berichterstattung, die so stark westlich geprägt ist, dass sogar der Programmbeirat von ARD und ZDF irgendwann mal seine eigenen Redakteure mahnt und etwas mehr Sachlichkeit aufruft. Das sind schon sehr interessante Prozesse. Was wir auf gar keinen Fall tun sollten, ist hier plötzlich nach Lügenpresse brüllen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also die beiden Begriffe Medienkritik und Lügenpresse haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Eine vernünftige Kritik, auch im Sinne von hinterfragen, sich damit beschäftigen, ist immer wichtig, sollten wir immer tun. Wir sollten verschiedene Standpunkte einnehmen. Wir sind manchmal auch die Verschwörungstheoretiker gar nicht so unlieb, weil sie vielleicht dazu animieren, sich neue Gedanken zu machen. Aber natürlich dann auf seiner Meinung zu beharren, sich gar kein Argument mehr gegenüber aufzuschließen und auch zu sagen, die sind alle gekauft. Das ist dann doch so ein bisschen sehr absurd und führt überhaupt nicht weiter.
Kinder und Jugendliche müssen verstehen, wie Medien funktionieren, wie Medien Themen aufarbeiten. Sie müssen verstehen, dass es einen Unterschied gibt, ob eine Zeitung oder ein Radiosender etwas sagt oder ob der darüber berichtet, dass jemand etwas sagt. Das wird häufig in einen Topf geworfen, das kenne ich ständig, dass Leute dann sagen, ja, in der Zeitung stand gestern das und das, so als wäre das eine Tatsache. Dabei hat eine Zeitung nur über eine Äußerung oder eine zweite oder eine dritte Äußerung von irgendjemandem berichtet. Oder dann auch der beliebte Floskel, ja, der Bürgermeister hat in der Zeitung geschrieben. Der Bürgermeister hat in der Zeitung überhaupt nichts geschrieben. Dieses Verständnis ist aber ganz konstituierend und wichtig, um zu verstehen, wie politischer Meinungsstreit funktioniert und wo er ausgetragen wird. Er wird nämlich auch im 21. Jahrhundert nach wie vor massiv über die klassischen und etablierten Medien ausgetragen, auch über die sozialen Medien, auch das gehört da rein, aber eben auch über die klassischen und etablierten Medien, Punkt 2. Und Punkt 3 ist auch politisch Verantwortliche, und damit meine ich den Bürgermeister und den Gemeinderat, genauso wie den Bundeskanzler und alles, was dazwischen liegt, brauchen eine andere Form des Umgangs miteinander. Da muss wieder mehr Respekt in diese Debatten, da muss wieder mehr das Bewusstsein auch in diese Debatten, dass man sich im Ziel ja häufig einig ist. Es geht ja keiner hin und sagt, ich will mehr Unterrichtsausfall oder ich will weniger Wirtschaftswachstum oder. Und dass man den anderen nicht permanent in seiner politischen Existenz schlecht machen will, sondern schon sagt, also auch verschiedenste politische Parteien haben natürlich in diesem Parteienspektrum ihre Berechtigung.
Zu Punkt 2 ganz kurz, weil das Fach Medienkunde wird ja nun eingeführt an den Thüringer Schulen. Wie bewerten Sie das? Da geht es ja genau darum.
Erstens würde ich sagen, zu spät, also mindestens 20 Jahre zu spät. Zweitens wird das Fach ja erst nach der Grundschule kommt das ja, das ist auch zu spät. Drittens muss man mal sehen, wie die Lehrer das am Ende des Tages überhaupt umsetzen. Und ich sag mal so, ich bin auch ab und zu mal in Schulen für Medienbildung unterwegs. Und ich sage jetzt nicht wo, aber ich hatte jüngst leider ein sehr, sehr, sehr schockierendes Erlebnis. Da hat mir eine Lehrerin, die wird Ende 20, Anfang 30 gewesen sein, und die hat einen Workshop oder die hat mich zu einem Workshop eingeladen und ich habe so einen Workshop da mit den Schülern gemacht, um genau über diese Fragen, die ich gerade angedeutet habe, zu reden. Und dann sagt mir diese Frau, wie gesagt, eine Lehrerin, studiert, Ende 20, Anfang 30, ja, also mit Medien hätte sie jetzt sowieso nicht so viel am Hut und sie könnte das ihren Schülern auch alles überhaupt nicht so beibringen und vermitteln. Und da muss ich sagen, wenn das halt dann das Potenzial ist, aus dem heraus dann auch Medienbildung betrieben werden soll, dann bin ich da sehr skeptisch.
Jetzt könnte man ja sagen, um mal Ihre Kritik aufzugreifen, eigentlich heißt es ja immer am Ende des Gesprächs, das Positive zu enden. Aber jetzt gegen Ende des Gesprächs habe ich trotzdem noch eine andere Frage, vielleicht wird es ja positiv. Was wünschen Sie sich denn nach den Wahlen in Thüringen am 1. September? Bei Minderheitsregierung will ja eigentlich keiner weiter. Wenn man jetzt Ihren Artikel liest, könnte man sagen, die könnten doch wieder eine Minderheitsregierung bilden. Das wäre eine zweite Chance, aber das wünschen Sie sich wahrscheinlich nicht ernsthaft.
Ich will jetzt gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, was ich mir wünsche. Ich glaube, und so ist der Text, glaube ich, auch aufgelegt, solange wir diese grundlegenden Probleme, dass wir eben in Deutschland nicht gönnen können und dass wir das Problem dieser German Angst haben, solange wird eine Minderheitsregierung hier nicht wirklich funktionieren. Jetzt muss man auch sagen, Bilanz, Minderheitsregierung der letzten 5 Jahre, das Land steht immer noch, ist nicht abgebrannt, es gibt immer noch Bananen zu kaufen und es gibt sogar 5 Landeshaushalte in den letzten 5 Jahren, auch das war ja nicht unbedingt zu erwarten. Also das hat schon irgendwie funktioniert. Die Macht des Faktischen wird uns dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es wieder zu einer Minderheitskonstellation kommt, weil einfach die Umfragewerte so sind, wie sie sind und sich da nicht unbedingt eine wahnsinnig stabile Mehrheit abzeichnet. Was ich mir einfach wünschen würde, und das meine ich jetzt nicht als Journalist, sondern einfach als Bürger, sozusagen als Wähler, ist genau, dass dieser politische Betrieb verbal und auch inhaltlich ein bisschen abrüstet und dass die wieder mehr dazu übergehen, zu verstehen, dass sie am Ende des Tages da nicht sitzen, um Parteipolitik zu machen, sondern was fürs Land zu tun und dass das nur funktioniert, wenn die ordentlich miteinander umgehen und teilweise hinter verschlossenen Türen, manchmal geht es auch, das will ich auch gar nicht bestreiten, aber, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Medienbildung, gerade auch in der Darstellung nach außen ist da häufig eine schrille Tonlage zu verzeichnen, die der Sache eben nicht unbedingt dienlich ist.
Sie sagen abrüsten, das heißt ja, dass wir irgendwie im Krieg sind, im Meinungskrieg. Das heißt, es geht um Befriedung, also dass wir alle ein bisschen, wir uns mental ein bisschen runterkochen, befrieden und dann in einen positiven Streitmodus kommen. Das wäre also zumindest mein Wunsch.
Ja, ich würde mal sagen, ob wir mental jetzt runterkommen müssen, weiß ich nicht. Wir müssen kommunikativ und rhetorisch runterkommen. Mhm. Nochmal, es ist wichtig, dass wir um den besten Weg streiten, weil wenn es einen gäbe, der alles wüsste und alles durchsetzen kann, dann wären wir nicht in einem demokratischen Zustand, sondern in einem anderen, den auch keiner will am Ende des Tages. Aber es ist einfach wichtig, dass man dem anderen zubilligt, dass auch er das Beste für das Land will und nicht permanent vorwirft, er würde dieses Land bewusst oder aus völliger Inkompetenz runterwirtschaften. Es ist, ich bleibe nochmal bei dem Beispiel Lehrermangel, weil das eben auch im Wahlkampf jetzt immer wieder eine große Rolle spielt. Es ist einfach so, es gibt nicht den einen Königsweg, um den Unterrichtsausfall in Thüringen in den Griff zu kriegen. Und so wie aber die Diskussion läuft, wird immer der Eindruck erweckt, die eine, die andere oder die dritte Seite hätte überhaupt kein Interesse daran, diesen Unterrichtsausfall in den Griff zu kriegen. Tatsächlich ist so, alle Seiten haben dieses Interesse daran. Es gibt aber unterschiedliche Wege, die man mal ausprobieren kann und Klammer auf, auch an dieser Stelle, es gibt nicht den einen Königsweg, um dieses Problem zu lösen. Aber wenn man darüber spricht, dem anderen permanent vorzuwerfen, er hätte komplett versagt in den letzten 10 Jahren oder dann umgedreht zu sagen, mit eurer Kritik habt ihr überhaupt keine Ahnung, weil ihr nicht wisst, was in den Lehrerzimmern los ist. Das eine ist genauso falsch wie das andere.
Und das war schon wieder diese Ausgabe von... Was?
Schon vorbei?
Ja, ist schon wieder vorbei, ja.
Aber ich habe doch noch so viele Themen und Fragen.
Ja, deswegen gibt's ja noch eine weitere Ausgabe im Dezember. Das ist das Schöne. Ja, wir haben auch schon wieder Ideen, ne?
Ja, also ich wollte eigentlich über die Freilerner reden zwischen alternativer Bildung und Systemausstieg. Als Folge der Pandemie verstärkte sich die Kritik am herkömmlichen Schulsystem und der Wunsch nach alternativen Lernformen. Das freie Lernen abseits des Curriculums ist in Deutschland allerdings nicht erlaubt, ne? Wir haben ja Schulpflicht. In der Freilerner-Szene verbindet sich die Ablehnung staatlicher Bildung oft mit ausgeprägten Ressentiments Engagements gegen eine angebliche Indoktrinierung durch den Staat. Antidemokratische Akteure knüpfen daran mit rechtsextremen Ideologien an. Das Bildungssystem zu kritisieren ist das eine, aber dann zu sagen, ich nehme mich raus, ist das andere. Das ist tatsächlich strafbar, denn wir haben Schulpflicht. Über die Schulpflicht und über die Freilerner und was das alles mit Verschwörungstheorien und auch tatsächlich mit rechtsextremen Ideologien zu tun hat, das könnt ihr in der nächsten Sendung hören, die folgen wird im Dezember.
Und bis dahin sagen wir Tschüss und ihr könnt alles natürlich auch nochmal in Teilen nachhören auf www.radio-frei.de. Macht's gut.
Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit.
Ich brauche einen Chef, und schreib mir, wie es ist. Du kennst den Weg, Paternalist. Ich brauche ein Land, sag mir, wo es ist. Zu stolz und frei, Nationalist. Ich brauche meinen Mann, der sagt, was ist. Verdient gut Geld, Traditionist. Ich brauch die Fremden, Wohlstand ist das schwarze Gold, Kolonialist. Ich brauch kein Mensch, streiche dich nicht, lieb nur die Tiere, Veganist. Ich brauch mein Gott, auch ob zu ist, blutige Schwert, Katholizist. Ich will den Spaß, denn Hip-Hop ist der goldene Käfig, Hedonist. Ich brauch nur mich, allein sein ist die das Kollektiv. Kollektiv Optimist. Ich brauche Gemeinschaft, das Leben ist das Kollektiv Optimist. Ich brauche ein Land, der sagt, was ist, verdient gut Geld, Traditionist. Ich brauch die Fremden, wo Stand ist, das schwarze Gold, Kolonialist. Ich brauch kein Mensch, streiche dich nicht, lieb nur die Tiere, Veganist. Ich brauch mein Gott, auch ob du bist, blutiges Schwert, Katholizist. Ich will den Spaß, denn Hip-Hop ist der goldene Käfig. Ich brauch ne Gemeinschaft, das Leben ist das Kollektiv, auch die Mist. Das Leben ist das Kollektiv, Optimist.